So, wir wollen jetzt Matthäus Kapitel 6 und ab Vers 5 lesen. Und wir lesen bis Vers 15. Heute ist mein Ziel, so eine Art Überblick zu schaffen. Und nächste Woche dann, so der Herr will, gehen wir weiter und werden dann von Fasten auch reden. Aber lasst euch jetzt nicht erschrecken, so der Herr Kraft und die Möglichkeit gibt, möchte ich dann in Jänner zurückkehren und mit dem Gebet, das der Herr uns als Vorbild gegeben hat, dann genauer gemeinsam betrachten. Aber es ist interessant, dass der Herr Jesus in dieser Stelle, wie wir vor zwei Wochen betrachtet haben, erstmals diese Almosen betrachtet hat, unsere Werke für den Herrn, jetzt unsere Gemeinschaft mit dem Herrn im Gebet und dann am Ende unser Fasten oder man könnte sagen unsere Selbstverleugnung für den Herrn. Dinge, die sehr, sehr wichtig sind in unserem geistlichen Lebensweg mit dem Herrn, unsere Beziehung mit ihm. Und er spricht alle drei so zack, zack, zack an. Und ich möchte die auch so eins nach dem anderen anschauen und dann wieder zurückkehren zum Thema Gebet im Jänner, weil es so wichtig ist, die einzelnen Dinge, die er da erwähnt. So, aber heute, so der Herr uns Kraft gibt, möchten wir diese Stelle betrachten und merken wieder, wie es hier Kontraste gibt. Kontraste. Aber lass uns zuerst mal unsere Stelle lesen. Entschuldigung. Vers 5. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler. Noch einmal Schauspieler. Das ist Heuchler, kannst du gleich sagen, Schauspieler. Denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihren vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß. Oh, danke schön. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wow. Wir haben hier eine sehr starke Warnung und Ermahnung in Bezug auf unser Gebetsleben mit dem Herrn. Lass uns miteinander noch einmal beten, bevor wir dann da hineinschauen. Vater, wir brauchen deine Gnade und deine Unterstützung, deine Hilfe, wie jedes Mal, dass wir in deinem Wort hineinschauen. Aber was für ein Vorrecht es ist. Danke, Vater, dass wir ohne irgendeinen Priester irgendwo, ohne dass wir irgendwie irgendeine besondere körperliche Position oder Haltung einnehmen müssen, dass wir sogar einfach in unsere Gedanken, dass wir einfach direkt vor deinem Thron im Gebet treten dürfen wegen unseren Herrn Jesus. Aber Herr, bewahre uns, überführe uns, dass wir in diese wirklich heilige Vorrecht, das wir haben, unser Egoismus nicht mitbringen, sondern wirklich selbstlos und dir ehrend beten. Hilf uns heute, diese Stelle ein Stück mehr, ein Stück weiter zu verstehen. Wir sehen, dass in dieser Stelle so viel drin ist. Wir brauchen deine Hilfe, Herr. Und wir können heute nur bitten, dass du zulässt durch deinen Geist, dass jeder Einzelne von uns mit etwas nach Hause geht, dass du uns sagen möchtest aus dieser Stelle. So bitte hilf uns, Herr, im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Wir haben heute noch einmal diese Sache, dass wir hören wollen. Okay? Das ist Voraussetzung. Wie sollen wir was lernen, wenn wir es nie gehört haben, nicht verstanden haben? Wir wollen aber dann auch glauben. Ich darf noch einmal darauf aufmerksam machen, dass diese Worte, die wir gerade gelesen haben, nicht meine Worte sind. Das sind die Worte des Herrn. Und die wollen wir miteinander betrachten. Ich möchte auch heute vorschlagen, die sind gar nicht so schwer zu verstehen. Es ist ziemlich einfach, was der Herr hier uns sagt. Die Frage ist nicht, ob wir es verstehen unbedingt, sondern ob wir es glauben und dann auch tun, oder? Und Gebet ist Arbeit. Der Herr Jesus fängt an mit, wenn du betest. Und das ist dann für uns alle gleich überführend, oder? Weil wer kann jemals sagen, ich bete genug? Oder mein Gebetsleben ist perfekt, so wie es sein soll. Also ich kann das nicht sagen. Und höchstwahrscheinlich kann niemand hier das sagen. Und ich habe noch nie irgendeinen Bruder kennengelernt, der das behauptet hat. Natürlich kannst du behaupten, ich pflege ein gesundes Gebetsleben. Aber je mehr du betest, desto mehr merkst du, wie viel mehr du beten möchtest. Und das ist nicht genug. Das ist wie etwas Positives, wie frisches Wasser, das du trinkst an einem heißen Tag und du trinkst das und du weißt, ich soll jetzt aufhören, aber ich würde gerne noch weiter 3-4 Liter trinken. Das ist so gut. Aber manchmal trinken wir an einem Tag vielleicht nur ein paar Gläschen und das war's. Wir wollen dieses Thema miteinander betrachten und im Vorhinein möchte ich einfach unser Problem betrachten, dass der Herr Jesus als erstes anspricht. Was ist der Sündenfaktor? Was ist es, das wir brauchen, wenn es um Gebet geht? Und das ist, unser Egoismus begleitet uns sogar bis zum Thron Gottes in unserem Gebeten. Das ist eine Tatsache. Das ist tatsächlich so. Das ist, was der Herr uns hier sagt. Du merkst, wenn du vor Gottes Thron im Gebet treten tust und sagst, okay, ich habe meine Einkaufsliste für dich, Gott. Das will ich, das will ich, das will ich und das will ich und das will ich. Danke, dass ich dir meine Einkaufsliste geben darf. Jetzt erfüll bitte meine Wünsche. Grace und ich gebrauchen eine App, das heißt Bring. Vielleicht kennt ihr dieses App, das ist genial. Du, Grace, kann zu Hause sitzen und sagen, ich brauche Milch, ich brauche jetzt Eier. Und dann tippt sie das in ihrem App hinein und dann erscheint das auf mein Handy. Und ich gehe dann einkaufen. Okay, da ist die Liste, da ist diese Wunschliste von meiner Frau. Und natürlich, wenn da alles vernünftig ist auf dieser Liste, dann sage ich gerne, kein Problem. Ich habe da kein Problem. Aber was, wenn sie auf diese Bringliste schreibt, okay, Stan, ich möchte 1 Million Euro, ich möchte ein neues Haus, ich möchte jetzt, dass du mich so behandelst, als ob ich Königin wäre. Sag, na, ich liebe dich mit allem, aber ich kann dich jetzt nicht wie eine Königin behandeln. Du bist keine Königin. Du bist meine Frau. Ja? Also ich komme jetzt nicht hin und knie mich vor dir, liebe Frau. Also, sie tut das auch nicht mit mir. Wenn sie jetzt auf diese Liste reine egoistische Anliegen da eintippen würde, dann müssten wir ein Gespräch führen, oder? Und sagen, hey, was ist hier los? Das tut sie nicht. Aber lass uns ehrlich sein mit unserem Gebetsleben. Ist es so, dass bei uns das auch vorkommen kann, dass ohne nachzudenken wir einfach das, was wir wollen, Gott von Gott verlangen? Bin ich der Einzige, der das macht? Okay. Manche von euch sagen, nein, ich verstehe, was du meinst. So, heißt es, dass wir niemals unsere Wünsche vor dem Herrn bringen dürfen? Das heißt es auch nicht. Und ich hoffe, dass wir heute dann erkennen können, aus das, was der Herr Jesus uns sagt, wie wir beten können in einer Art und Weise, jetzt wie gesagt, überblicksmäßig, dass Gott im Mittelpunkt hat. Und das dann auch wirklich ihn ehrt. Lass nicht zu, dass dein Egoismus mit vor Gottes Thron kommt. Das ist dann so, wie wenn wir erscheinen vor dem Herrn mit Schmutz auf unserem Gesicht. Vor dem König aller Könige. Ja? Und sie sind voll beschmutzt und wir stinken. Und dann sagen wir, gib mir, was ich will. Wir haben uns gar nicht orientiert auf diese Situation, mit wem wir reden. Unser Fazit heute ist ganz einfach. Gebet soll die Ehre und den Willen Gottes im Mittelpunkt haben. Das ist nicht schwierig. Gebet soll die Ehre und den Willen Gottes im Mittelpunkt haben. Stell dir vor, wenn es nicht so ist, wer steht im Mittelpunkt? Dann stehen wir im Mittelpunkt. Und was ist das per Definition? Egoismus. Oder wie Christoph sagte vor vielen Jahren, Egoismus. Egoismus. Ich stehe im Mittelpunkt. Das bringt uns keine Freude. Das bringt uns auch keine Erfüllung. Das wissen wir alle. Wie oft hast du das auch erlebt, dass du etwas unbedingt haben wolltest? Du warst wirklich verkrampft in dieser Sehnsucht nach dieser Sache. Das muss ich haben. Keine Ahnung, was das ist. Kann ein Gegenstand sein, kann eine Beziehung sein. Aber du hast gar nicht gefragt, Gott, willst du, dass ich das habe? Gott, ist das dein Willen? Und dann bekommst du, was auch immer du wolltest. Und auf einmal war es doch nicht so cool. War es nicht so erfüllend. Hat es doch nicht wirklich so das gegeben. Das ist das Spannende. Wir glauben, wenn ich meinen eigenen Weg gehe und Gott dann mir gibt, was ich will, dann bin ich glücklich. Und genau das Gegenteil ist, was dann passiert. Dann fangen meistens die Kämpfe wirklich an. Es ist eine Glaubenserprobung, dass der Herr in unserem Leben zulässt. Wen liebst du mehr, mich oder dich selbst? Weil wenn du dich selbst liebst, ich sag dir, ich habe dir alles schon klar gesagt, wenn du dich selbst liebst und deinen eigenen Willen im Mittelpunkt stellst, wo führt das hin? Das führt hin ins Verderben. Punkt. Ich habe gewarnt. Aber du musst entscheiden und überlegen, wem liebst du am meisten? Wer ist für dich am wichtigsten? Ist meine Ehre und mein Wille im Mittelpunkt in deinem Leben? Oder stehst du selbst? Wenn wir sagen, nein, ich stehe im Mittelpunkt meines Lebens, möchte ich die Frage stellen, wenn das so ist, entspricht das ein Herz eines Jüngers, Nachfolger Jesu, oder entspricht das Herz einer Nicht-Nachfolger Jesu? Das ist klar, oder? Jemand, der Jesus nicht nachfolgt, sondern seinen eigenen Weg geht, oder? Und da sehen wir, je mehr man darüber nachdenkt, dann merkt man, oh, das zeigt überhaupt nicht, dass in meinem Herzen wahrer Glaube vorhanden ist. Weil wenn ich wirklich gläubig wäre, wir haben gestern bei der Jugendtreffen das betrachtet, Glaube und Gehorsam sind verbunden. Römer fängt an mit Glaubensgehorsam und schließt ab mit Glaubensgehorsam. Und die Formulierung ist, Gehorsam, das aus dem Glauben entsteht. Wenn ich wirklich gläubig bin, jeder kann behaupten, ich bin gläubig. Aber wenn dieser Glaube nicht mit Gehorsam, mit Nachfolge verbunden ist, dann muss ich aufpassen. Und wir sehen das ganz am Ende von dieser Stelle. Wenn wir nicht bereit sind, anderen Menschen Vergebung zu schenken, dann wird der Herr uns keine Vergebung geben. Und dann sagst du, was ist los da? Anders formuliert, wenn dein Herz nicht vergebungsbereit ist, bist du selbst nicht einer, der Vergebung verstanden hat und angenommen hat. Und wirst dann selbst auch nicht Vergebung bekommen. Der Herr vergibt diejenigen, die tatsächlich neu geboren sind, die ein neues Herz haben. Nicht einfach irgendeiner, der sagt, ja, macht Sinn, passt, glaube ich auch und gehe meinen eigenen Weg. Wir haben hier wieder, wie der Herr, boah, die ganze, ist das euch aufgefallen in der Bergpredigt? Der Herr ist so göttlich. Wie kann das sein? Also so genau. Und das ist so wie, boom. Und dann noch einmal, boom. Und er spricht uns so klar an und macht unser Herz so weit offen und zeigt uns, was in uns ist. Und dann immer mit Gnade sagt er, und ich bin eigentlich der, der euch helfen kann. Schau auf mich. Wir wollen heute eben das miteinander betrachten. Wir merken hier Kontraste. Ich habe hier jetzt ein Bild gemacht, ein kleiner Freund. Wir nennen ihn jetzt mal Franz. Also Franz war auf unserer Straße einmal. Und du merkst hier, links ist ein Bild, das wenig Kontrast hat. Und rechts ist ein Bild, das viel Kontrast hat. Du siehst Franz eigentlich viel besser am rechten Bild, oder? Ja, weil diese Kontraste sind stark. Das ist dann klar, hier hast du dann ein ganz kleines Tierchen da, wenn ich das richtig sage, ein Igel, oder? Ja, die sind lieb. Wer hier mag Igel? Ja, ich auch. Aber ich habe noch nie einen Igel gestreichelt. Aber die sind ganz lieb. Irgendwo gibt es bei uns in der Nähe eine Igelfamilie und die zeigen sich ab und zu. Ich glaube, die wohnen in einem Bereich, wo es ziemlich verwuchert ist und viel Gebüsch und so gibt. Und dann manchmal, ich weiß nicht, was die machen auf der Straße. Ist eigentlich gefährlich für einen Igel, aber den habe ich mal fotografiert. Das ist Kontrast. Und was du eigentlich heute auch in dieser Stelle siehst, ist Kontrast. Der Herr gibt uns solche Bilder, damit wir das verstehen können. Hier ist gut, hier ist schlecht. Das ist jetzt deutlich definiert. Wir werden heute etwas sehen, das keinen Kontrast hat zur Welt. Wie wir beten können, das eigentlich so ist, wie Ungläubige beten. Und dann sehen wir einen starken Kontrast zur Welt. Zu Menschen, die Jesus nicht kennen. Wenn ich sage Welt, das sind gottlose Menschen, die ihren eigenen Weg gehen. Es darf nicht sein, dass in unserem Gebetsleben es keinen Kontrast gibt zur Welt, sondern es soll sein, dass in unserem Gebetsleben ein ganz starker Kontrast vorhanden ist. Wir ganz andere Orientierung haben als Menschen, die in dieser Welt sind. So, wir fangen gleich an mit diesem kein Kontrast zur Welt. Es ist tatsächlich ein egoistisches und ein ängstliches Herz. Ein egoistisches und ein ängstliches Herz. Das erleben wir in verschiedenen Bereichen. Dieses Egoismus, aber auch diese ängstliche Zustand. Erstens, Gebet als Show, um von den Menschen gesehen zu werden. Das haben wir gelesen in Vers 5. Wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, wie die Schauspieler, wie die eine Show machen. Die wollen sich selbst präsentieren durch ihre Gebete. Denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Okay, ihre Idee ist tatsächlich, ich will nicht von Gott bemerkt werden. Mein Ziel ist, von den Menschen bemerkt zu werden. Und so formulieren sie dann ihre Gebete und beten sie in einer Art und Weise, die wirklich auffällig ist. Ich habe in einer meiner Bücher, die ich gelesen habe, Kommentare in Vorbereitung für heute von einem Mann gelesen, der hat ein Beispiel gegeben. Dieser Mann war bekannt für sein Gebetsleben. Aber der Mann, der zitiert hatte, sagte, es gab aber etwas bei diesem Mann, das nicht in Ordnung war. Und zwar, wenn er unterwegs war, ging er von einem Zimmer zum nächsten, dann auf einmal mitten in seinem Weg, auf seinem Weg, egal wer mit ihm war, fiel er auf seine Knie hin und fing an zu beten und dann stand wieder auf und ging weiter. Und der Kommentar, der das geschrieben hat, sagte, eigentlich, wenn dieser Mann wirklich diese Stelle verstanden hätte, hätte er, wenn ihm was eingefallen wäre, einfach im Gehen heimlich mit dem Herrn die Sache besprochen. Und dann hätte niemand gewusst, dass er betet, aber sein Gebetsleben wäre stark gewesen. Dieses von anderen bemerkt zu werden oder zu meinen, ich brauche irgendwie eine besondere Haltung. Das ist dann der nächste Punkt. Aber ich muss irgendwie diese Haltung einnehmen, damit ich erhört werde oder ja, Gott ehrend bete. Und man macht das dann eigentlich in einer Art und Weise vor, wie die Menschen das sehen. Ich glaube, wir müssen hier nicht viel sagen. Also das ist uns alle deutlich. Und ich kann auch behaupten, ich glaube nicht, dass ich das in unserer Gemeinde in dieser Form erlebt habe. Aber es gibt Situationen, wo das vorkommt. Wo Menschen beten. Ich war in Gemeinden in der Vergangenheit, wo Leute, die für Gebet eingeteilt wurden, eigentlich durch ihre Gebete nicht zur Ehre des Herrn gebetet haben, sondern um sich selbst irgendwie groß gemacht haben in diese Gebete. Das kannst du riechen. Das kannst du merken, wenn jemand betet. Jetzt keine Angst haben. Wir werden wissen, wie man das macht, um den Herrn die Ehre zu geben. Aber lass uns ehrlich sein, das ist eine Gefahr. Wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen. Okay? Gebet als Show. Gebet ist kein Show. Jesus sagt, tu das nicht. Was ist der zweite dann, das zweite Problem? Wir kommen später dann zu das Korrekte. Hier ist eigentlich das, wo es überhaupt keinen Kontrast gibt. Das ist, wie die Welt ist. Schau mich an. Ich bete groß. Du schaust dann viele Religionen, die treten auf mit irgendwelchen Prunkgewänder oder irgendwas und schauen groß an und küssen meinen Ring und Exzellenz dies und das oder was weiß ich. Und das sind die großen Leute und dann beten sie und wow und ja. Wir sehen dann weiter, Gebet als Manipulation, um von Gott zu bekommen, was man selbst will. Vers 7, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern, wie die Heiden. Da siehst du noch einmal, wie die Heiden. Wir haben ein paar Beispiele davon. Die Heiden plappern bis heute noch. Jesus sagt nicht plappern. Was ist plappern? Das ist nicht bla 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 sagen, sondern einfach unbedachte, ohne Herz, einfach so vorgeschriebene oder irgendwelche unüberlegte, ich sag mal so, das ist etwas wie gedankenlose Wiederholungen, kein Herz dabei. Viele Worte, aber unnötige Worte. Die Idee ist, ich habe viel Zeit und viele Worte im Gebet verbracht und deswegen soll Gott mich erhören. Plappern, sagen wiederholen, 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 gedankenlos, herzlos, ein Ritual. Das bringt nichts. So haben die Heiden es damals gemacht, so machen sie es auch heute. Ihr kennt das. Ja, da gibt es diesen Rosenkranzgebet und du hast dann die kleinen Kügelchen und gehst eins nach dem anderen und jedes Kügelchen hat dann irgendeine besondere Gebetsanteil. Und das machst du immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und das soll Gebet sein. Jesus sagt, das ist nicht Beten. Das ist was ganz anderes. Das ist, was die Heiden tun. Das ist nicht, was ich möchte. Nicht, was der Vater will. Oder vielleicht kennt ihr diese Gebetsmühlen von den Buddhisten. Wie wird da gebetet? Da geht jemand hin, so wie dieses kleine Kind, und sagt, ich möchte beten. Ich gehe für eine Runde. Und dreht das Ding. Es wird gedreht und das soll ein Gebet sein, weil auf diese Mühle sind Gebete geschrieben. So, das ist dann ein Gebet. Natürlich, die glauben überhaupt nicht an den wahren Gott der Bibel. Das ist aber wieder wie die Heiden das machen. Gedankenlos, herzlos, keine Beziehung da. Es ist ein Ritual. Es ist nichts mit Beziehung und mit Liebe und mit Folgen und mit dem Willen Gottes und Ehre Gottes zu tun. Vielleicht kennt ihr auch, das sieht man zunehmend mehr und mehr, diese buddhistische Gebetsfahnen. Oft oben auf dem Berg sind solche bunte, wie sagt man so bunte Streifen mit verschiedenen Farben und diese Fahnen plappern in der Wind. Kennt ihr das vielleicht auch? Das sind auch Gebetsfahnen. Soll Gebet sein. Jedes Mal, dass es plappert, geht ein Gebet. Das ist nicht Gebet. Etwas anderes, ist interessant, oder? Das sehen wir auch in unserer Kultur sehr oft. Wenn ich das richtig verstanden habe, diese Kerzen sollen jetzt nicht an sich Gebete sein, sondern die sollen ein Zeichen dafür sein, dass jemand da war und gebetet hat. Und dann schon wieder stellt man sich die Frage, aus welchem Grund braucht Gott ein Kerzchen, damit man merkt, jemand hat gerade gebetet? Wofür ist das? Natürlich kriegt man Geld, man muss die Kerzen verkaufen oder also kaufen. Und dann auch fühlt man sich innerlich irgendwie besser, ich habe gebetet und ein Kerzchen angezündet. Das ist ja lieb, das ist ja, ja, ich habe was gemacht. Aber das ist nicht Gebet. Warum ist es eine Kerze, dass man dort hinstellt? Warum bringt man nicht ein, was weiß ich, ein gekochter Huhn? Oder stellt man jedes Mal da irgendwas anderes auf? Oder bringt man da eine Knoblauchsuppe? Oder ich meine, warum eine Kerze? Also warum kann man nicht sagen, okay, ich gehe hin und ich bete und dann stelle ich da einen Schneemann auf? Man braucht das nicht. Das ist nicht, was Gott will. Der Herr will, dass wir eine ganz andere Handhabung haben. Unser Gebetsleben ist ganz anders vor dem Herrn. Und es fängt mit jemand ganz anders im Mittelpunkt an. Und zwar, dass der Herr Jesus will, dass er im Mittelpunkt ist. Überlegt euch, dieses Thema ist nicht nur in Matthäus 6 zu finden. Wir haben eigentlich 1:1 das gleiche Thema in Jakobus Kapitel 4. In Jakobus 4 spricht Jakobus durch den Geist Gottes: Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Boah, das hat eine Gemeinde, also Geschwister geschrieben, Gläubigen. Er sagt, boah, was macht ihr da? Und dann schreibt er in Vers 3 in Jakobus Kapitel 4, ihr bittet und bekommt es nicht. Warum? Weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Was ich will, gib mir her, ich will das vergeuden. Ich bin der, der auf dem Thron sitzt. Ich sag dir, was zu tun ist, und dann gib mir das. Ich habe dich darum gebeten, bitte. Und zügig, bitte zügig mir geben. Nicht lange warten müssen. Oder? Das ist dann eben dieses Problem. Ich möchte ein Zitat lesen von einer der den Büchern. Übrigens, damit ihr wisst, ich zitate selten die Namen der Autoren, die ich gelesen habe, weil es dreht sich nicht um diese Autoren. Es dreht sich um, ob das, was die geschrieben haben, korrekt die Bibel darstellt. Aber ich sage euch, das kommt nicht von mir. Das ist von einer der Bücher, die ich eben gelesen habe. Ich nehme an, wir können zusammenfassend sagen, dass Sünde letztlich Selbstanbetung und Selbstvergötterung ist. Macht das Sinn? Das ist, was Sünde ist. Selbstanbetung, Selbstvergötterung. Ich sitze auf dem Thron. Ich bestimme, was passieren soll. Ich bin der König. Bete mich an, himmlischer Vater. Ist das nicht, was im Garten Eden auch passiert ist? Ihr werdet Götter sein. Gott enthält was von euch, indem er Nein sagt. Ist nicht davon. Jedes Mal, dass wir glauben, dass Gott uns was verbietet, um uns zu schaden, glauben wir den Teufel. Stellen wir uns selbst auf den Thron und sagen, ich bin Gott, diene du mir, Gott. Wir können zusammenfassend sagen, dass Sünde letztlich Selbstanbetung und Selbstvergötterung ist. Und unser Herr zeigt uns, was für mich alarmierend und erschreckend ist, dass diese Tendenz zur Selbstvergötterung uns sogar in die Gegenwart Gottes folgt. Das führt manchmal dazu, dass wir uns einreden, wir würden Gott verehren, aber in Wirklichkeit verehren wir uns selbst und tun nichts weiteres. Nichts weiter. Uff, okay. Wenn du jetzt ein offenes Herz hast und in deinem Herz hineinschaust, dann musst du, so wie ich, sagen, wow, wir sind schuldig. Wir sind schuldig. Sei uns gnädig, lieber Herr. Sei mir gnädig, ein Sünder. Nicht, ich bin so gut, ich faste so viel, ich bete so viel, ich gebe den Zehntel und so weiter. Schau mich an. Nein. Okay, der Herr überführt uns. Und was wir das erst beschrieben hat, ist korrekt. So, wie sollen wir handeln? Zuerst mal, man tritt nur vor Gott im Gebet, in deinem Kämmerlein. Nicht vor Menschen. Das fängt an in deinem Herzen. Okay? Denkt nicht, dass der Herr Jesus hier sagt, alles, was Gebet ist, muss in einem Kämmerlein passieren. Was, wenn du überhaupt kein Kämmerlein hast? Was tust du dann? Natürlich gibt es die Möglichkeit, dich abzusondern und Zeit alleine im Gebet zu verbringen. Und das tut der Herr Jesus selbst sehr viel. Wo war sein Kämmerlein oft? Wo war sein Kämmerlein? Ja, am Berg, oben in der Natur, hat sich weit entfernt von den Menschen, ging raus irgendwo. Das waren aber keine Wände da vorhanden. Das war sein Kämmerlein aber. Er zieht sich zurück, um diese persönliche, private Zeit mit seinem Vater zu haben. Das ist die Idee, die wir hier haben. Nicht, du musst irgendwo zu Hause ein Gebetskämmerlein haben. Wenn du so viele Räume in deinem Haus hast, das ist ja schön, das ist cool. Die meisten von uns haben das nicht. Aber diese Zeit allein, du kannst schon irgendwo hingehen, so eine Zeit, wo niemand sonst da ist. Aber noch mehr, in deinem Herzen, wenn du betest, betest du für den Menschen oder bist du voll und ganz auf Gott, abgeschottet in deinem Gedanken, du redest mit deinem herrlichen Schöpfer Gott im Gebet. Du bist auf Gott fokussiert und nur auf ihn. Das ist etwas, das du tust. Du bist nicht auf Menschen fokussiert, aber da geht es noch einen Schritt weiter. Du bist nicht auf dich selbst fokussiert, oder? Du bist nicht auf dich selbst fokussiert. Du bist auf ihn. Du willst mit ihm Gemeinschaft haben. Ich darf sagen wieder, dass wir kennen diese Beziehungsform. Wenn zwei Menschen einander kennenlernen, Mann und Frau, und die merken, oh, da gibt es Funken, da gibt es irgendetwas, da ist was hier vorhanden. Also vielleicht sind wir füreinander gedacht. Da vor allem in dieser Anfangsphase, was passiert? Du gehst nicht hin und redest nur über dich selbst. Du willst hören von den anderen. Wer bist du eigentlich? Was machst du eigentlich? Wo ist dein Herz? Was ist in deinem Herzen drin? Passen wir zueinander? Und jedes Mal, dass du was Neues hörst und merkst und beobachtest, dass wow, wir haben eigentlich den gleichen Herzen. Wir haben die gleiche Richtung. Wir haben die gleiche, wow, wir passen zueinander so gut. Und das funktioniert zueinander und mehr und mehr und mehr und mehr. Und dann auf einmal kommt der Tag, weißt du was? Es ist klar, Gott will, dass wir unser Leben zusammen verbringen. Und das ist wirklich schön. Aber vielleicht merkt ihr das. Was passiert, wenn jemand dann in egoistischer Art und Weise auf Partnersuche geht? So, ich will etwas. Und stellt nicht mal die Frage, wer bist du? Ich will etwas. Wo führt das meistens hin? Stell dir vor, wenn beide das machen. Ich will in diese Ehe hineingehen, zu bekommen, was ich will. Zwei Egoisten treffen sich in der Ehe, wohnen im engen Raum. Und was passiert dann danach? Kabum. Dann gibt es explosive Probleme, vor allem das leider immer wieder, wo Christen meinen, sie können mit Ungläubigen zusammenkommen und das wird schon passen. Gott hat schon klar gesprochen. Wenn du betest, du bist nicht im Bild. Wer ist im Bild? Gott ist im Bild. Und wenn du Bedürfnisse hast, sagst du nicht, Herr, ich brauche dieses Geld, weil ich so wichtig bin und weil ich das möchte. Und weil ich das brauche, weil wenn du mir das nicht gibst, dann sterbe ich und ich bin so wichtig, oder? Das steckt in uns, oder? Nein, das ist falsch, das ist Egoismus pur. Was wir tun, wenn wir im Gebet kommen, ist sagen, Herr, eigentlich, was ich verdiene, ist die Hölle. Was ich verdiene, wenn du mir gibst, was ich verdiene, was mir richtig zusteht, gibst du mir die Hölle. Aber durch die Gnade Jesu habe ich die Hölle entkommen. Habe ich dein Gericht entkommen und jetzt alles in meinem Leben gehört dir. Ich will deinen Weg gehen. Herr, hier ist die Situation. Gib mir, was du willst und nicht, was ich will. Wenn wir später dazu kommen, das ist, was der Herr Jesus in seinem Gebet sagt, oder? Herr, ich will nicht meinen Weg gehen. Das ist Nachfolge. Das ist echte Nachfolge. Wer hier Kinder hat, weiß, wie das ist, wenn die Kinder Mama und Papa nicht nachfolgen. Bei uns hatten wir immer so ein bisschen die Panikattacke, wenn wir in einer großen Volksmenge waren und auf einmal die Kinder sind nicht eng an uns geblieben, sind uns nicht nachgegangen. Wir drehen uns um und sehen unsere Kinder nicht. Wer das mal erlebt hat, weiß, wie unangenehm das ist, wie man in einem Moment auf einmal den Atem verliert. Und wenn man in so eine gefährliche Situation ist. Ja? Der Herr möchte, dass wir ihm nachfolgen. Der Herr möchte, dass wir nicht unseren Weg gehen, sondern ihn nachfolgen. Da finden wir auch Sicherheit. Da finden wir auch seinen Willen, das Beste für unser Leben, wahre Freude. Und wenn das in deinem Herzen nicht vorhanden ist, wenn du im Gebet vor dem Herrn trittst und sagst, Herr, gib mir, was ich will und ich bin nicht bereit, auf dein Wort zu hören, dann tust du eins zu eins, was der Mann eben gesagt hat. Dann bringst du deine Selbstvergötterung, deine Selbstanbetung vor Gottes Thron im Gebet. Und wie wird ein gnädiger Gott damit umgehen? Er wird es nicht segnen. Er kann das nicht segnen. Warum? Das ehrt ihn nicht und ist nicht für dich gesund und gut. Deswegen Jakobus, ihr bittet und bekommt es nicht. So, das ist eine starke Warnung. Man spricht dann hier eben, selbst ist nicht im Bild. Ich möchte hier auch eine Bemerkung geben. Wie gesagt, das ist keine Verurteilung von öffentlichem Gebet. Er verurteilt den Wunsch, öffentlich beim Beten gesehen zu werden. Das ist, was er verurteilt. Die frühe Gemeinde lebte vom öffentlichen Gebet. Oder? Wenn du Apostelgeschichte liest, du merkst, sie trafen sich zusammen, um zu beten. Zusammen. Es waren jetzt nicht alle allein einzeln. So zusammen, Gemeinschaft im Gebet ist in Ordnung. Das ist nicht, was der Herr Jesus hier verurteilt. Er verurteilt dieses, ich will gesehen werden in meinem Beten. Ohne Gebet gemeinsam in der Gemeinde geht es nicht. So, das bringt uns zu unserem nächsten Punkt. So, erstens trete ich vor Gott allein im Gebet. Es dreht sich nicht um mich und es dreht sich nicht, dass andere Menschen mich sehen. Es dreht sich um Gott und Gemeinschaft mit ihm. Und ich spreche ehrlich und offen mit Gott von meinem Herzen. Ich tue nicht irgendwie plappern. Einfach, weißt du, das ist so wie, wenn man ein Tischgebet sagt. Herr, danke für dieses Essen. Amen. Hat man nachgedacht? War man wirklich dankbar? Es gibt sogar solche Gebetswurfeln. Und so sagt, okay, wir nehmen jetzt diesen Würfel und wir beten dieses Gebet. Okay, ist das jetzt Sünde? Nicht unbedingt Sünde, aber sprichst du von deinem Herzen, wenn du dieses Gebetswurfel nachbetest? Hast du da überlegt? Ist das zu Ritual? Wenn es zu Ritual geworden ist, dann bringt es wirklich nichts. Der Herr will nicht, dass wir plappern, dass wir irgendwie ein Ritual durchmachen, sondern dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, normal reden. Und noch einmal, unsere Beziehung. Du stehst in einer Beziehung mit deiner Frau. Was würdest du sagen, wenn jeden Morgen, wenn ihr euch zusammensetzt und gemeinsam isst, jeder von euch hat ein Gebet oder ein Gesprächswürfel. Und du sagst, was ist heute dran? Ja. Ah, da ist es. Wie hast du geschlafen? Und dann der andere würfelt auch. Ganz gut, danke. Weißt du, sag mal, warte mal, okay. Oder wenn es auf diesen Würfel irgendwelche Liebesdinge gibt, so du bist so schön wie ein, was weiß ich, ein Diamant auf einem sonnigen Tag, das strahlt in der Sonne. Okay, das ist lieb, aber wenn du das jetzt jeden Tag würfelst und dann sagst, irgendwann mal wird das nicht mehr so lustig, oder? Da können wir nicht ein normales Gespräch führen. So ist es im Gebet. Gott will eine Beziehung mit uns. Er will nicht, dass wir irgendwelche vorgefertigte Dinge tun. Denk aber auch nicht, dass dieses Plappern heißt, du darfst ein Gebet nur einmal vor dem Herrn bringen. Herr, meine Frau ist sehr, sehr krank. Du weißt, wie sie dich liebt. Du weißt, wie sie dir dienen möchte. Bitte, Herr, wenn dein Wille entspricht, lass meine Frau wieder gesund werden. Zum Beispiel. Und dann, okay, ich habe es gesagt, nie wieder sage ich es mal, ich will nicht plappern. Nein, das ist nicht, was der Herr Jesus hier meint. Er gibt sogar ein Gleichnis dafür. In Lukas 18, 1 bis 8. Ich sage Ihnen aber auch ein Gleichnis, um Ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auf Gott nicht fürchte und mich Wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor dem keinen Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Wow. So, diese Stelle sagt uns nicht, du darfst nie ein Gebetsanliegen wiederholt vor dem Herrn bringen. Was die Stelle uns sagt, ist, du darfst und sollst nicht gedankenlos, herzlos Wiederholungen vor dem Herrn bringen, die plappern sind wie die Heiden, die keine Bedeutung haben und dann meinen, ich stehe in einer Beziehung zu Gott. Man könnte auch fast sagen, wenn du eine Gebetsliste hast und du betest diese Liste einfach ab, ohne nachzudenken, und gehst einfach die Punkte durch und denkst nicht wirklich drüber nach und meinst, das hat dann, war wirklich Gebet, besser du nimmst eine Sache und überlegst dir, denkst drüber nach, redest mit Gott über die Sache persönlich. Macht das Sinn? Das ist gefährlich. Und dann, wir bringen die Sachen. So, was ist dann ein starker Kontrast? Was sagt uns der Herr? Hier sind dann Dinge, die wir nicht tun sollen und eine Erklärung, was dann korrekt wäre. Und dann gibt der Herr uns ein Mustergebet. Überlegen wir diesen starken Kontrast und da gehen wir jetzt schnell durch diese Punkte. Das ist tatsächlich, wenn du das Gebet, das der Herr Jesus uns gibt, anschaust, das ist ein gottzentriertes Gebet. Es dreht sich nicht um uns. Es dreht sich um ihn. Und wenn es um uns dreht, dann ist es um Vergebung und Reinigung. Du siehst hier Gebet als Anbetung und Anerkennung Gottes. Vers 9. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Du sollst angebetet werden. Du sollst abgesondert werden von allen anderen. Dein Name soll geheiligt werden. Es soll besonders betrachtet werden. Hier dreht sich's nicht um mich. Mein Leben soll auch dir die Ehre geben. Das ist, was ich will. Du sollst die Ehre bekommen, geheiligt werden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Merkt ihr da einen Riesenunterschied zu gib mir, was ich will? Das ist ein ganz großer Unterschied. Was will ich eigentlich? Ich will, dass du bekommst, was du willst. Das ist, was ich möchte. Dafür bete ich. Das ist mein Anliegen. Gehen wir wieder zurück zu diesem Thema, das wir hatten mit Beziehungen. Was, wenn es in der Beziehung einen Wunsch gibt? Vielleicht hat man einen Wunsch für ein Haus oder vielleicht hat man einen Wunsch für eine Arbeitsänderung in einer Ehe oder einer Beziehung. Vielleicht hat man andere Wünsche und man betet dafür. Was tut man? Herr, du siehst unsere Situation. Herr, gib uns, was du für uns willst, zu deiner Zeit. Hilf du uns, führe du uns, mach du das klar. Du sollst die Ehre bekommen. Zeig uns, und wenn du willst, dass wir unter einer Brücke wohnen, wohnen wir unter einer Brücke. Ich habe noch nie das erlebt, dass das der Wille Gottes war in unserer Welt, unserer westlichen Welt. Aber weißt du, was ich meine? Herr, dein Wille geh voran. Dann siehst du zweitens, Gebet als persönliche Unterordnung. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Ich möchte, dass du führst und leitest. Das haben wir dann eigentlich schon betrachtet. Geheiligt soll dein Name sein. Und dann eben Gebet als Bekenntnis der Abhängigkeit von Gott. Gib uns heute unser tägliches Brot. Vergib uns unsere Sünden, wie auch wir vergeben unsere Schuldnern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Stell dir vor, du bittest Gott um etwas Böses, etwas, das er in seinem Wort schon gesagt hat, das ist Sünde. Und du kommst vor ihm im Gebet und sagst, Herr, gib mir das. Also das ist grundsätzlich was nicht in Ordnung, oder? Da siehst du diese, nicht ich bin abhängig von dir und wenn ich dich nicht habe, bin ich verloren, sondern ich weiß, was ich brauche und ich würde lieber dich verleugnen, als das, was ich möchte, ablehnen. Da siehst du, oder, wie der Herr Jesus unser Herzen direkt anspricht. Wer steht im Mittelpunkt? Und wenn du im Mittelpunkt stehst in deinem Leben, dann wirst du Schwierigkeiten haben. Und dann ganz am Ende, es ist spannend, in Vers 14 und 15, wo er dann erklärt die Sache mit dieser Vergebung und so. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Gebet gibt uns Orientierung in dieser bösen Welt. Weil in unserem Herzen wollen wir immer für unsere eigenen Rechte kämpfen. Das ist unser Fleisch. Das ist ich. Ich. Und Gott sagt, nein, denk an mich und denk an die anderen. Sei selbstlos. Sei vergebungsbereit. Versteh, und später erklärt der Herr Jesus mehr. Aber wenn du Vergebung erlebt hast, dann darfst du niemals denken, es steht dir zu, andere Leute keine Vergebung zu geben. Verbitterung und ist innerlicher Seelengift. Und egal, was jemandem angetan wurde, es ist nicht halb so schlimm wie das, was wir unseren Herrn Jesus Christus angetan haben. Und das, was er für uns zahlen musste. Und dafür wurden wir eben errettet. Und dafür haben wir auch Vergebung bekommen. So, wie können wir andere Leute keine Vergebung spenden? Das ist eine falsche Orientierung. Das führt uns ins Verderben. Wir sehen hier einen Weg, den wir jetzt, so der Herr will, in Jänner genauer betrachten möchten. Aber schau am Ende von Vers 13, wie der Herr Jesus dann dieses Gebet abschließt. Er sagt, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das ist Realität. Dein, es gehört dir, nicht mir. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Diese Orientierung, dieses Herz führt dazu, dass unser Gebetsleben tatsächlich Christus zentriert ist. Und liebe Geschwister, unser Herr Jesus hat es vorgelebt. Ich möchte eine etwas längere Stelle vorlesen, jetzt aus Matthäus 26 zum Abschluss heute. Merk hier in Matthäus 26, wie unser Herr Jesus betet, kurz vor seiner Kreuzigung. Er ist mit seinen Jüngern und Vers 38 in Matthäus 26, da spricht er zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt. Bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Okay, das war unser Herr Jesus. Kannst du dich damit identifizieren, dass Situationen in deinem Leben vorkommen, wo deine Seele tief betrübt ist? Okay, was tun wir dann in diesem Moment? Schauen wir, was der Herr hier tut. Vers 39. Und er ging ein wenig weiter und warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern, was steht da? Wie du willst. Wer ist im Mittelpunkt vom Herzen unseres Herrn? Den Willen seines Vaters. Und er kommt, Vers 40, zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus, könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Was tut der Herr dann wieder? Wiederum ging er zum zweiten Mal hin, betete und sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Noch einmal. Ist das nicht eine Wiederholung da? Ja, das ist eine Wiederholung. Warum tut er das? Ist das Plappern? Nein, ist nicht Plappern. Was tut er da? Er schüttet seine Seele aus vor seinem Vater. Und du wirst das auch erleben, dass einmal etwas erwähnen diesen Frieden in deinem Herzen nicht immer unbedingt bewirkt. und je wie gravierend das Problem oder die Situation ist, du wirst wiederholt vor seinem Thron hintreten müssen und bitten müssen, Herr, wenn du mir nicht hilfst, bin ich verloren. Aber dein Wille geschehe. Wenn ich verloren sein soll, wenn die Sache in der Luft gesprengt werden muss, wie Dr. Bob gesagt hat damals, als er hier war, da gab es drei verschiedene Sachen, wo diese Universität wusste, entweder stehen wir zur Wahrheit und gehen ein Risiko ein, dass die Schule schließen muss, oder wir handeln hier pragmatisch und hoffen, dass das alles gut läuft. Jedes Mal standen sie zur Wahrheit und der Herr hat den Rest gemacht. Du kommst in solche Situationen, du verstehst, was für eine Gefahr du da hast. So er sagt, so geschieht dein Wille, und dann Vers 43, und er kommt und findet sie wieder schlafend. Denn die Augen waren ihnen sehr schwer geworden. Seien ihnen schwer geworden. So, erlebst du das auch beim Beten? Vielleicht tust du auch das, was Bob Jones erwähnt hat, dass wenn er betet, auf einmal kommen 100 andere Themen in deinem Kopf hinein. Du sagst, nein, das wollte ich wollte mit dem Herrn kämpfen im Gebet. Und er ließ sie, dann sagt er nichts. Und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und sprach dieselben Worte. Und dann Vers 45, dann kommt er zu seinen Jüngern und spricht zu ihnen. Schlaft ihr noch immer und ruht? Siehe, die Stunde ist nahe. Und der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Er wusste ganz genau, was auf ihn zukommt. 1:1 genau. Und was will er hier? Er hat seine Sorge, seine Schwierigkeiten vor seinem Vater gebracht. Gibt es nicht einen anderen Weg, wie wir diese Erlösung bewirken können? Aber wenn nicht, ich folge. Der Vater gibt ihm die Antwort, es gibt keinen anderen Weg. Und er steht auf und folgt. Und du merkst, wenn du dann weiter liest, was für eine Stärke er hatte. Er wurde gestärkt in seinem Gebet. Vers 46, steh auf, lass uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Du und ich, im Gebet auch, der biblische Weg ist ein Kreuz. Aber dieses Kreuz ist voll mit der Liebe. Es ist die Liebe Gottes. Und wenn du im Gebet dich verleugnest und sagst, Herr, nicht was ich will, sondern was du willst, nimm alles weg, was du wegnehmen willst. Ich behalte nichts. Ich habe keine Rechte vor dir. Ich will nur dienen. Und du lässt zu, dass der Herr dein Leben verändert und reinigt und Christus ähnlich gestaltet. Du wirst niemals, niemals das bereuen. Aber du wirst es schwer bereuen und ich auch, wenn wir unseren eigenen Weg gehen und meinen, wir wären was Besseres. Und bringen unser Egoismus vor dem Thron Gottes und bitten Gott, dass er uns dient, statt dass wir ihn dienen. Das wird nicht gut ausgehen. Für uns, der Herr immer weiß, was am besten ist. Unser Aufruf, wie schaut dein Gebetsleben aus? Wie schaut dein Gebetsleben aus? Wie schaut mein Gebetsleben aus? Reden wir viel und schön über Gebet? Oder beten wir auch? Betest du? Willst du Gott zu deinem Willen überreden? Oder bittest du dafür, dass sein Wille getan wird? Und zum Schluss, wie zeigt sich das in deinem Leben? Wenn der Herr dir was zeigt und klar spricht, schau, hier ist jemand, den du verzeihen sollst. Und in deinem Herzen ist, ja, aber, versteht ihr das? Ja, aber, ist nicht möglich, kann ich nicht. Ist das die Wahrheit? Ist das wirklich die Wahrheit? Vielleicht sagst du, ich verstehe nicht wie. Wie soll ich das loswerden? Die hat wirklich oder der hat wirklich schwer gegen mich gesündigt. Naja, die Bibel gibt uns klare Anweisungen und Erklärungen. Und so der Herr uns Kraft gibt, möchte ich Jänner auch eben zu diesem Thema, was ist Vergebung, wie geht man Vergebung an, wie lebt man ein vergebungsbereites Leben, anschneiden und in einer Predigt behandeln. Weil so viele Menschen heute, wenn man mich fragt, welche Sünde habe ich am meisten begegnet, wo es wirklich lebensdominierend war und wirklich so wie eine Art Blindheit erzeugt hat, eine davon ist absolut Bitterkeit. Ist absolut Bitterkeit. Das ist wie eine geistliche Mauer im Leben. Es ist wie ein Leben, wo diese Bitterkeit uns von Gott trennt. Und wir können vieles nicht verstehen, können vieles nicht sehen. Wir sind eigentlich blind für viele Wahrheiten, weil unser Herz verbittert ist. Möge der Herr uns davor bewahren. Wie schaut es in deinem Leben aus? Wie lebst du diese einfachen Prinzipien? Möge der Herr uns, mögen wir diese Worte ernst nehmen und ein Gebetsleben pflegen zur Ehre des Herrn, das sich auch zeigt durch ein verändertes, ein verwandeltes Leben zur Ehre unseres Herrn. Jesus Christus. Amen. Nochmal zum Schluss. Vielleicht bist du da und du sagst, ich will das gar nicht. Das will ich nicht. Ich will nicht den Willen Gottes tun und mein Wille verleugnen. Ich möchte nur ganz offen und direkt dann das ansprechen. Wenn das dein Herz ist, verstehe, und du bist glücklich in dieser Idee, verstehe, das zeigt, dass du nicht neugeboren bist. Dass der Geist Gottes in deinem Herzen nicht wirkt. Weil wenn der Geist Gottes in deinem Herzen wirkt und du sowas hörst, dann fühlst du dich voll angesprochen. Dann fühlst du dich auch absolut überführt. Das ist, was der Geist Gottes tut. Wenn du aber das hörst und sagst, Quatsch, tue ich nicht, will ich nicht, mag ich nicht. Sei einfach ehrlich. Okay, dann in meinem Herzen fehlt der Geist Gottes. Ich bin ungläubig. Ich folge nicht Jesus nach. Aber wenn heute in deinem Herzen der Herr dich anspricht und du sitzt da so wie ich in meiner Vorbereitung dafür. Oh Herr, vergib mir. Herr, hilf mir. Herr, lass mich wachsen. Und du bist voll angesprochen und du siehst, wie viel Leben in diese Wahrheiten drin steckst. Dann, was tust du? Herr, du bringst das mit dem Herrn in Ordnung, reinigst dich und dann stehst du wieder auf und du disziplinierst dich, ein Gebetsleben so zu führen, die gehorsam ist dem Herrn Jesus Christus. Aus Liebe. Und du gehst den nächsten Schritt. Und dann lobst du den Herrn die ganze Zeit, dass er so gnädig ist, dass er dein Herz anspricht, dass er dich kennt und dich liebt und dich verändern will und uns den nächsten Schritt gehen lassen möchte.